So, jetzt möchte ich gerne mal einen nach oben bitten mit kurzen Haaren. Der Andreas hat Geburtstag gehabt. Ich sehe dich zwar jetzt nicht, aber sitzt du noch da? Andreas, komm mal. Du hast da keine Angst vor Dunkelheit, oder? Stell dir mal einfach das hier. Ist der Andreas? Mit dir mache ich jetzt was? Jetzt mach mal deine Hände nach oben, als ob du ein Buch halten würdest. Das ist das Buch. Gut. Und jetzt möchte ich dich bitten, Andreas, dass du mal das rechts oben, da in der rechten Ecke oben vorliest und uns das einmal erklärst. Und dich so richtig dran erfreust. Klappt irgendwie nicht, gell? Andreas fragt sich jetzt, was soll das Ganze? Vielleicht manche von euch auch. Der Andreas hat in diesem Moment die herrlichste Botschaft in seinen Händen, aber sie bringt ihm nichts, weil diese wunderbare Botschaft, es wäre Johannes 3, Vers 16, steht da rechts oben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Aber es bringt ihm nichts, weil diese Botschaft nicht zu ihm durchdringt. Wegen dieser Decke auf dem Kopf. Du hast ausgedient? Kann es sein, dass heute Morgen tausende Menschen in irgendwelchen Gottesdiensten sitzen, die herrlichste Botschaft haben in ihren Händen, auf Gottes Wort hören, und doch kommt diese Botschaft nicht zu ihnen durch, weil sie eine Decke über ihrem Verstand beziehungsweise über ihrem Herzen haben. Und so besuchen sie Sonntag für Sonntag über Jahre hinweg Gottesdienste, aber es verändert sich nichts in ihrem Leben. Und dann sitzen sie zu Hause beim Mittagessen im Runde ihrer Familie, haben Gottes Wort gehört, aber das ist jetzt kein Thema mehr, weil es sie irgendwie nicht beeinflusst, weil es sie nicht mehr bewegt. Ich habe jetzt dieses Bild nicht aus der Luft gegriffen. Es steht im 2. Korintherbrief, in 2. Korinther Kapitel 3, und zwar Vers 14 und 15. Ich lese hier mal vor, was der Paulus schreibt. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, er spricht hier von Juden. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die erst in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Der Paulus sagt, die Juden besuchen Sabbat für Sabbat, jede Woche den Gottesdienst. Und sie halten das Alte Testament in ihren Händen, eigentlich das Richtige, aber sie dringen nicht zur eigentlichen Botschaft durch, weil eine Decke über ihrem Kopf ist. Jetzt könnte man sagen, ja, das sind die Juden, aber der Paulus bleibt nicht bei den Juden stehen, sondern in Kapitel 4 weitet er diesen Gedanken auf alle Menschen aus. Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher das Ebenbild Gottes ist. Können wir sich die Frage stellen, was müsste denn passieren, dass diesen Menschen das helle Licht des Evangeliums aufleuchtet? Die Antwort liegt jetzt auf der Hand, die Decke muss weg. Jetzt muss man aber die Frage weiterstellen, ja, wie kommt denn diese Decke weg? Und auch davon berichtet der 2. Korinther, Kapitel 3, ich lese jetzt nochmal Vers 15 und dann die Auflösung in Vers 16. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Also so einfach ist es. Sobald sich ein Mensch zu Jesus Christus bekehrt, sobald er ihn annimmt als seinen Erlöser und als seinen Herrn, fliegt die Decke weg. Und plötzlich sieht er die Herrlichkeit des Evangeliums, das, was ihm bisher immer verdunkelt war. Das ist sozusagen die Mitte des Textes, den wir heute Morgen ein wenig behandeln wollen. Vielleicht nochmal kurz zu wiederholen. Paulus hat den 2. Korintherbrief aus dem Grund geschrieben, unter anderem, aber hauptsächlich, weil ihm dort einige Leute seine Autorität untergraben wollen. Und jetzt sagen diese Leute zum Beispiel, der Paulus, der ist ja unglaubwürdig. Zum Beispiel, weil er eine Reise nach Korinth einfach verschoben hat. Und sie sagen, der Paulus sagt mal ja, ja, in Wirklichkeit meint er nein, nein, den kann man nicht vertrauen. Dann schieben sie ihm falsche Motive unter. Dann sagen manche, der Paulus ist fleischlich. Darauf geht er dann in Kapitel 10 ein. Ich möchte nur kurz anlesen. Kapitel 10, Vers 2 am Ende. Ich bin entschlossen, gegen etliche aufzutreten, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Der Paulus, der lebt fleischlich und nicht geistlich. Und dann sagen andere oder die gleichen Leute, der Paulus ist gar kein richtiger Apostel, und als Argument nehmen sie her, weil er nicht richtig reden kann. Kapitel 11, die Verse 5 und 6. Hier geht Paulus hierauf ein und sagt, denn ich meine, dass ich jenen bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis. Lauter so Sachen. Und es ist jetzt nicht so, dass der Paulus verletzt wäre und dass er sich dagegen wehren müsste, sondern die Sache ist, weil diese vertreten Leute seine Autorität und mit seiner Autorität das Evangelium selber aufs Spiel setzen und verdrehen. Sie greifen das Evangelium an, wenn sie ihn angreifen. Und diese Leute achten nämlich wieder mehr auf das Äußere und auf die menschliche Leistung und nicht auf die Gnade. Und diese Leute heben wieder mehr das alttestamentliche Gesetz vor. Und sie wollen die Gemeinde wieder zurückführen zum alten Bund. Und glaubt bloß nicht, dass das nicht aktuell wäre. Wenn man so die Gemeindeszene beobachtet, was dort wieder alles Einzug hält, dann ist es aktuell nach wie vor. Und bei all dem haben diese Leute das Evangelium in der Hand, aber es ist ihnen verhüllt. Sie haben zwar das richtige Buch in den Händen, aber sie haben eine Decke über ihrem Kopf, sodass ihnen die eigentliche Wahrheit nicht aufleuchtet. Der Billy Graham hat mal gesagt, in den Großkirchen ist es oft so, dass die Verantwortlichen dort den ihren Leuten so viel vom Evangelium geben, dass es so ist wie eine Dosis Impfstoff. Ein bisschen von der Wahrheit, sodass sie gegen die eigentliche Wahrheit geimpft sind. Und von daher muss der Paulus im 2. Korintherbrief jetzt vom Evangelium reden. Und das begeistert mich, wenn ich Kapitel 3, 4 und 5 lese. Ein Wort, das immer vorkommt, ist Herrlichkeit. Herrlichkeit. Das Evangelium ist sowas von herrlich. Und zwar stellt er in unserem Text jetzt den alten Bund, das Gesetz, dem Evangelium, dem neuen Bund gegenüber. Und schaut mal, wie der Paulus das tut. Ich lese jetzt in 2. Korinther nochmal ab Vers 6 bis 18. Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, das ist der alte Bund, sondern des Geistes, ist der neue Bund. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben, alter Bund, Von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes, neuer Bund, von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden soll. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Jetzt habt ihr den Text gehört und jetzt denken manche, ja, bei mir ist jetzt auch eine Decke über dem Kopf. Da habe ich jetzt wirklich nicht so viel verstanden, oder? Aber es ist gar nicht so schwierig. Was der Paulus hier in diesem Abschnitt im ersten Teil macht, ist, dass er den alten Bund mit dem neuen Bund vergleicht. Und schaut mal, welche Begriffe er gebraucht für den alten Bund. Weil mir das einfach wichtig ist, habe ich sie einfach nur mal rausgeschrieben. Jetzt müsste eine PowerPoint kommen, schauen wir, was geht. Der alte Bund links, der neue Bund rechts. Wie wird der alte Bund beschrieben? Wie ist der Paulus die Begriffe gebraucht? Er sagt, es sind Buchstaben in Stein. Als Mose auf dem Berg Sinai war und Gott ihm die Gebote gegeben hat, da hat er sie in Stein gemeißelt. Und Stein ist in der Bibel immer ein Bild für Tod. Deswegen legen die Juden, wenn sie zu ihren Gräbern gehen, keine Blumen auf den Grabstein, sondern die Juden legen Steine drauf, weil sie sagen Tod zum Tod. Und deshalb war den Juden nur eine Todesstrafe erlaubt, und zwar die Todesstrafe durch Steinigung, weil Stein ist Tod und Tod zu dem, der des Todes würdig ist. Wenn Gott jetzt sein Gebot in Stein einmeißeln lässt, dann heißt es von vornherein, das, was ich euch jetzt gebe, das bringt am Ende nur Tod. Es bringt kein Leben hervor. Dann sagt der Paulus, es ist ein Dienst des Todes. Dann sagt er ist ein Dienst der Verdammnis. Wenn jemand am alten Bund dient, so wie Mose, sie konnten immer nur Verdammnis bringen. Es war das, was weggetan wird. Etwas Vergängliches, was einmal abgelöst wird. Und dann sagt er, es war eine verhüllte Herrlichkeit. Alle diese Begriffe gebraucht Paulus für den alten Bund. Und jetzt stellt er diesem alten Bund den neuen Bund gegenüber und er sagt, der neue Bund ist nicht der Dienst des Todes, sondern wir würden jetzt erwarten, ein Dienst des Lebens, aber er sagt, nein, ein Dienst des Geistes, denn Geist ist Leben. Und er ist kein Dienst der Verdammnis, sondern ein Dienst, der uns Gerechtigkeit bringt, denn wir werden mit Christi Gerechtigkeit begleitet. Und er ist nicht das, was weggetan wird, sondern der neue Bund ist das, was bleibt. Und es ist keine verhüllte Herrlichkeit, sondern es ist eine aufgedeckte Herrlichkeit. Denn wenn die Decke weg ist, plötzlich werden mir die Dinge im Wort Gottes klar und aufgedeckt. Und die Lehrer, die jetzt in Korinth auftreten, die wollen jetzt diese beiden Dinge wieder vermischen. Judentum und Christentum. Gesetz und Gnade. Und wenn es passiert, dann steht der Paulus auf. Weil das kann er nicht ertragen. Später sagt im 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist alles neu geworden, das Alte ist vergangen, das Alte hat ausgedient. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament? Der alte Bund war ein Vertrag zwischen Gott und dem Menschen, ein Bund der Werke, da wo Gott sagt, wenn du Mensch deinen Teil erfüllst, dann werde ich meinen Teil erfüllen. Wenn du meinen Geboten gehorsam bist, dann bekommst du von mir das ewige Leben. Aber kein Mensch konnte diesen Bund einhalten, weil wir ständig alle seine Gebote übertreten. Und deshalb hat uns dieser Bund kein Leben gebracht, sondern nur Tod und Verdammnis. Die Bibel sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Jetzt fragt man sich, wozu ist das Gesetz dann gut? Die Insider wissen es, wo wir jetzt hingehen müssen, oder? Vorschlag? Wozu ist das Gesetz gut? Genau. Römer 3, Vers 19 und 20. Ich lese die Verse mal, ihr müsst es nicht aufschlagen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und dazu ist es gut. Das Gesetz hat zwei hauptsächliche Aufgaben. Erstens, es deckt unsere Schuld auf und ich erkenne, ich bin durch und durch Sünder. Und zweitens, es treibt uns zum Kreuz hin. Der alte Bund, das was links steht, muss uns zum neuen Bund, was rechts steht, hintreiben. Moody hat mal gesagt, das Gesetz kann uns nur bis zum Kreuz treiben und nicht weiter. Wenn wir angelangt sind am Gesetz und erkennen, dass ich durch und durch verdorben und Sünder bin, dann darf ich mich am Kreuz festklammern. Und jetzt merkt man, wir brauchen das Gesetz, aber wir bauen unser Leben nicht darauf auf. Wir können unser Leben nicht auf dem Gesetz aufbauen, weil wir es ja nicht einhalten können. Aber dort, wo wir das erkennen, dass wir schuldig sind, wo ich erkenne, ich bin durch und durch falsch und verkehrt und das Gesetz zeigt mir, wie ich bin, dort greift das Evangelium ein. Deshalb kann ich nur durchs Gesetz zum Evangelium kommen. Aber wenn ich beim Evangelium bin, hat das Gesetz ausgedient. Das Evangelium, knapp umrissen, heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Und dieser Sohn lebte ein gerechtes, heiliges Leben, völlig ohne Schuld. Und er tat Wunder und Zeichen, die bestätigten, dass er wirklich der Sohn Gottes, der von Gott gekommene war. Und am Ende stirbt er wie ein Verbrecher unter Qualen am Kreuz, stellvertretend für uns, und schreit hinaus, es ist vollbracht. Nach 3 Tagen steht er wieder auf von dem Tod und erscheint seinen Jüngern. Und damit stiftet Gott einen neuen Bund, und der ist über alle Maßen herrlich. Warum ist er über alle Maßen herrlich? Weil jetzt Gott alles für uns erfüllt. Es ist ein anderer Vertrag. Bei diesem Vertrag sagt Gott jetzt nicht mehr, du machst deinen Teil und ich mache meinen Teil. Sondern bei diesem neuen Bund sagt Gott, ich habe alles getan durch Jesus für dich. Im alten Bund musste der Mensch noch seinen Teil erfüllen, aber jetzt hat er alles vollbracht. Das ewige Leben wird dir geschenkt, wenn du dieses Geschenk annimmst. Und was mir an Paulus so gefällt ist, manchmal kann er das so eindrücklich sagen mit so vielen Worten und an einer anderen Stelle macht er das mit einem kurzen Satz. Und das zusammengefasst finde ich in Römer 6, Vers 23, das wäre jetzt der Satz unten drunter, denn der Lohn der Sünde, kann man jetzt gar nicht lesen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das ist der alte Bund, aber das Gnadengeschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist der neue Bund. Und die gleiche Tatsache finden wir in 2. Korinther 3 mit vielen Worten. Der Buchstabe, der Dienst des Todes, der Dienst der Verdammnis steht hier für das Gesetz und der Dienst des Geistes, der Dienst der Gerechtigkeit steht für das Evangelium. Das Gesetz hatte schon eine gewisse Herrlichkeit, aber zum Evangelium verhält sich das wie Tag und Nacht. Ich glaube, dass als Gott dem Mose das Gesetz gegeben hat, dann hat schon so viel vom neuen Bund durchgestrahlt, weil es war ja der Vorbereiter für den neuen Bund, dass dieses Strahlen auf das Gesicht von Mose kam. Und dann ging Mose runter vom Berg und die Menschen dort konnten dieses Strahlen nicht ertragen. Und aus zwei Gründen hat er sich dann die Decke über den Kopf gelegt. Der erste Grund war, weil sie gesagt haben, du leuchtest so, wir können dieses Leuchten nicht ertragen. Und so legt Mose eine Decke über seinen Kopf und wenn er dann wieder zu Gott gegangen ist, dann hat er die Decke wieder runtergenommen. Den zweiten Grund sehen wir dann noch später, was die Decke bedeutet. Aber es verhält sich wie Tag und Nacht. Das Gesetz hatte auch schon eine gewisse Herrlichkeit, aber es verhält sich vielleicht so wie der Mond zur Sonne. Wenn Menschen nur in der Nacht leben, dann schauen sie den Mond an und denken, boah, ist der herrlich. So ein Leuchten haben wir nirgendwo sonst gesehen. Aber der Mond hat sein Leuchten nur von der Sonne. Und wenn dann am Tag die Sonne aufgeht, dann verblasst der Mond. Und wir sehen ihn nur noch schemenhaft. Wenn die Sonne aufgeht, dann hat der Mond ausgedient. Jetzt habe ich viel Theorie weitergegeben, aber ich denke, das muss auch mal sein. Aber hier muss ich mir jetzt natürlich die Frage stellen, was bedeutet dir eigentlich das Evangelium? Was bedeutet dir das alles? Bist du schon wieder daheim beim Schweinsbraten? Ist das Evangelium für dich das Beste und das Schönste und das Herrlichste Gut, das du besitzt? Dass uns der Herr dieses schenkt, das Kostbarste, das Herrlichste und das Wunderschönste Gut, das wir haben können in unserem Leben, das muss alles andere überstrahlen, oder? Und wenn du das Wort Gottes in deinen Händen hältst, erhält es dann deine Seele? Erfreut es dein Gemüt? Bewirkt es ein Strahlen auf deinem Gesicht? Ich weiß, ich fahre heim und dann schaue ich in den Spiegel und dann sage ich vielleicht, Herr, ich sehe da nicht so viel Strahlen, gell? Aber ich möchte dahin kommen. Wo setzt dich das Evangelium in Bewegung? Wenn ich den Paulus nach diesen Versen hier fragen würde, du Paulus, was bewirkt denn das Evangelium in deinem Leben? Ich glaube, er würde nur ein Wort sagen und das Wort würde heißen Begeisterung. Bin begeistert. Das Evangelium wirkt Begeisterung, wenn es richtig verstanden wird. Das ist mein erster Punkt. Das Evangelium wirkt Begeisterung. Kennt wahrscheinlich so diese Karte, die es da und dort mal gibt, wo Männer, die auf einer Baustelle arbeiten, gefragt werden, was sie denn machen. Und der Erste sagt ganz gequält, ich klopfe Steine. Und der zweite wird gefragt, was machst denn du hier auf der Baustelle? Und er sagt, ein bisschen lustlos, ja, ich verdiene halt meinen Lebensunterhalt. Und der dritte wird gefragt und er strahlt auf dem ganzen Gesicht und er sagt, ich baue mit an einem prächtigen Dom. Und weißt du, ich habe sogar schon seine Pläne gesehen. Das Evangelium ist der Schlussplan Gottes zur Errettung von Menschen und zum Bau seiner Gemeinde. Und dieser Plan, der überragt alles, was diese Welt je an Plänen gesehen hat. Einen größeren, einen herrlicheren Plan gibt's nicht. Und du bist mit dabei in diesem Plan. Begeistert dich das? Das Evangelium wirkt Begeisterung. Das ist das Erste, das förmlich herausstrahlt aus diesem Text. Aber in Vers 12 sehen wir jetzt noch ein zweites. Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Das Zweite, das Evangelium bewirkt Freimut. Der Paulus sagt, weil mit dem Evangelium das helle Licht Gottes in unsere Welt und in unsere Herzen hineinstrahlt, deshalb dürfen wir auch mit einem Strahlen auf dem Gesicht zu den Menschen gehen. Sein Strahlen bewirkt dein Strahlen. Und dann dürfen wir den Menschen diese frohe Botschaft der Hoffnung bringen. Die Hoffnung, die nicht zu Schanden wird. Und jetzt bringt er wieder einen Vergleich mit Mose. Er sagt, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Mit dem Evangelium müssen wir nicht bedeckt rumlaufen. So wie Mose, nachdem er das Gesetz bekommen hat. Er hat sich eine Decke drüber gelegt. Der zweite Grund war der, weil dieses Leuchten wieder weggegangen ist. Und jetzt sagt der Paulus, die Israeliten sollten das nicht gleich entdecken, dass das Gesetz nur eine vorübergehende Sache war. Und deshalb bedeckte Mose sein Angesicht, damit sie nicht gleich wahrnehmen, dieses Leuchten geht ja schnell wieder weg. Aber das Evangelium, seine Herrlichkeit bleibt. Das Evangelium ist jetzt nicht was Vorübergehendes, sondern es ist das Endgültige, es ist das Letzte, das Bleibende. Und deswegen musst du nicht bedeckt rumlaufen, wenn du die herrlichste Botschaft in deinem Herzen hast. Warum dürfen wir freimütig auf Menschen zugehen? Das hängt nicht von uns ab, weil ich so toll bin, gell? Und so toll wieder beim Friseur war oder sonst irgendwas, sondern es hängt von der Botschaft ab. Und wir drängen den Menschen jetzt keine Gebote mehr auf, die sie eh nicht halten können. Ich habe mit ein halbes Jahr jetzt mit einem Ehepaar viel Bibel gelesen, jede Woche. Und was mich gefreut hat, jetzt am Ende, wo wir aufgehört haben, jetzt ziehen sie weg wieder. Sie haben gesagt, das, was uns wirklich beeindruckt hat, das Evangelium ist ja alltagstauglich. Das kann ich ja wirklich für den Alltag gebrauchen. Das ist ja etwas, was in mein Leben hineinstrahlt. Wir bringen keine Gebote, sondern wir bringen Leben. Und wir haben eine helle Botschaft für Herzen, die dunkel und depressiv geworden sind. Und wenn man die Statistiken so anschaut, was an Antidepressiva verkauft wird heute, dann muss ich sagen, die Herzen sind dunkel und depressiv. Und wir haben die herrlichste Botschaft dagegen. Und wir verkündigen kein Gesetz, sondern wir verkündigen Christus, den schönsten und den reinsten Menschen, dessen Liebe so grenzenlos ist und so bedingungslos, dass er für uns ans Kreuz ging und keine Gegenforderung möchte. Und mir kommt es dann manchmal vor, wenn wir das Evangelium weitergeben oder bei mir, dann scheint es manchmal so, als ob wir einen schlechten Brokkoli verkaufen. oder irgendeinen kaputten Staubsauger verkaufen müssten. Irgendwas, was die anderen nicht mögen. Wir waren jetzt ein paar Mal in Saalfelden in der Gemeinde und dort gibt es dann die Einsätze in Zell am See. Und die haben mir erzählt, und der Walter Mauerhofer selber hat das auch erzählt, er war in Saalfelden dort in der Gemeinde zu einer Evangelisationswoche. Und er hatte so einen alten Bauern dabei, einen ganz stämmigen, ich glaube Sepp hat er geheißen. Und das Dumme war, in dieser Evangelisationswoche dort waren die beiden bei einer Vegetarierin untergebracht. Am Walter hätte es nicht so viel ausgemacht, aber der Sepp, der wollte Fleisch. Er hat am dritten Tag nicht mehr ausgehalten. Und dann hat er gesagt, nach der Evangelisation am Abend um 11 Uhr, du Walter, ich kann jetzt nicht wieder zurück da, ich brauche jetzt irgendwas für meinen Magen. Und dann haben sie eine Wirtschaft gesucht um 11 Uhr nachts und dann haben sie auch noch eine gefunden, um 11:30, 12 irgendwo auf dem Berg, da war noch Licht. Und dann hat der Wirt gesagt, ja, ich habe zwar die Pfannen schon aufgeräumt, aber ich mache nochmal Schnitzel für euch. Und dann haben sie um 11:45 dort gegessen, nach Mitternacht. Da setzt sich der Wirt hin zu den beiden und sagt, ja, jetzt müsst ihr mir schon mal erzählen, was macht ihr denn noch so spät unterwegs? Und dieser Bauer Sepp, der sagt so aus fröhlichem Herzen heraus, weißt du, wir führen Seelen zum Herrn. Und dann war erst einmal Funkstille. Dann haben sie eine Zeit lang weitergegessen und kam dieser Wirt wieder und hat so rumgedruckst, hat sie wieder hingesetzt und hat gesagt, jetzt sagt mir doch mal, von welchem Bestattungsinstitut seid ihr denn? Also was der Wirt nicht auf die Reihe bekommen hat, ist Freude und Bestattung, gell? Passt da nicht irgendwie zusammen. Aber manchmal denkt man sich bei Christen, von welchem Bestattungsinstitut sind die denn? Und ich schaue manchmal in den Spiegel, und wo ich das von Walter gehört habe, haben wir öfter reingeschaut und haben gesagt, Schorsch, in welchem Bestattungsinstitut arbeitest du denn eigentlich? Anderen von Jesus weitersagen ist eine freudige Angelegenheit. Eine neue Verwandte hat zu mir vor kurzem gesagt, letzte Woche erst, du Schorsch, zu dir bin ich nicht offen. Sagst du von vornherein, mit dir werde ich nicht offen reden. Und es ging um schwerwiegende Angelegenheiten eigentlich. Und dann sagte sie, ich habe nachgefragt, und dann sagte sie, ich bin deswegen zu dir nicht offen, weil ich Angst habe, dass du mich dann missionierst. Und das will ich nicht. Soll ich es mir deswegen verderben lassen? Wir verkaufen ja keinen schlechten Staubsauger. Das Evangelium ist frei und kostenlos. Es macht frei von schlechten Bindungen. Und es macht froh und es macht fest und es macht hoffnungsvoll. Deswegen dürfen wir freimütig sein und unbedeckt, wenn es darum geht, diese Botschaft weiterzusagen. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal erzählt von dem Mann, der sich beworben hat als Prediger oder als zur Ausbildung im Moody Bible Institut. Und er sagt, um ein bisschen Eindruck zu schinden und Demut zu bewirken, hat er gesagt, Herr Direktor, ich glaube nicht, dass ich gleich die Themse, das ist der Fluss, der durch London läuft, mit meinen Predigten in Brand stecken werde. Und der Direktor schaut ihn direkt an und sagt, es geht ja gar nicht darum, dass Sie die Themse in Brand stecken, sondern es geht darum, wenn ich Sie am Genick packe und in die Themse ins Wasser eintauche, ob dann das Wasser zischt. Es geht darum, ob ich selber begeistert bin von der Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium bewirkt erstens Begeisterung, es bewirkt zweitens Freimut und es bewirkt drittens Veränderung. Veränderung oder Verwandlung. Das Evangelium ist auch deshalb so viel herrlicher wie das Gesetz, weil es die Kraft hat, Menschen zu verwandeln. Das Gesetz kann nur aufzeigen, was an uns falsch ist. Schau in den Spiegel, muss ich einige Sachen ändern. dann zeigt es mir aber, dass ich diese Dinge nicht ändern kann. Aber das Evangelium verändert Menschen. Das Evangelium hat die Kraft, uns zu verwandeln. Als wir den ersten Gottesdienst in Tittmoning hatten, da waren bekannte Missionare von mir da, die Susi und der Eliasa aus Mexico City. Und ich habe ihnen dann vorne ein paar Fragen gestellt. Und eine Frage war, ich habe sie immer beiden gestellt, was sie am meisten begeistert in der Missions-, in der Gemeindearbeit in Mexico City. Und bei beiden gleichzeitig kam es wie aus einem Guss. Er hat die Antwort auf Spanisch gegeben und sie auf Deutsch. Verändert die Menschen. Was sie am meisten begeistert in der Arbeit am Evangelium, sind die veränderten Menschen. Dass plötzlich aus ehemaligen Alkoholikern solche werden, die jetzt anderen helfen, aus der Sucht freizukommen. Dass plötzlich Männer, die vorher ihre Frauen geschlagen haben und betrogen, plötzlich hingebungsvolle und verantwortungsvolle und liebevolle Ehemänner werden. Und so weiter. Das Evangelium bewirkt Veränderung. Und wie geschieht diese Veränderung? Das sehen wir in den Versen 16 bis 18. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, sobald sich einer zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Angenommen, der Paulus verkündigt jetzt das Evangelium irgendwo auf der Straße oder in einem Wohnzimmer, und da ist einer dabei, der sagt, das hat mich aber jetzt getroffen. Ich erkenne, dass ich böse bin, und ich möchte Jesus als meinen Herrn und Erlöser annehmen. Kannst du mir helfen? Und dann nimmt er Jesus in sein Leben auf. Was passiert jetzt? Jetzt wird die Decke weggezogen. Vers 16. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Was ist die Folge davon, dass die Decke weg ist? Sagt Vers 17. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, plötzlich ist Freiheit vom Gesetz, Freiheit von meiner Schuld, Freiheit von der Decke. Plötzlich habe ich Blickfreiheit. Der Vers, der wird oft aus dem Zusammenhang gerissen, da wird alles Mögliche gesagt. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Aber der Zusammenhang ist der, wie durch die Bekehrung sind wir frei vom Gesetz, frei von unserer Schuld und frei von der Decke. Jetzt können wir mit Klarheit in das Wort Gottes hineinschauen. Und mit dieser Freiheit kann jetzt Veränderung geschehen, weil die Decke weg ist. Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in das gleiche Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. Mit Vers 18 nimmt Gott sozusagen wieder das Programm auf, das er seit Anbeginn der Schöpfung mit uns Menschen hatte. Der Mensch war ursprünglich Gottes Ebenbild, aber durch den Sündenfall hat er dieses Ebenbild verloren. Aber dadurch, dass Jesus jetzt unsere Schuld wegnimmt, wenn wir an ihn glauben, fängt Gott wieder an, seinen ursprünglichen Plan aufzunehmen und uns in sein Ebenbild zu verwandeln. Jetzt nicht mehr auf einen Schlag, sondern Stück für Stück. Wir alle, sagt er, wir alle, aber damit meint er, dass alle Gläubigen, denen die Decke weggezogen wurde. Wir alle aber schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an wie in einem Spiegel. Das ist jetzt komisch, oder? Wenn ich in den Spiegel reinschaue, dann sehe ich doch normalerweise mich selber. Wenn ich so reinschaue. Aber wenn ich den Winkel anders lege, dann sehe ich in dem Spiegel das, was oben ist. Der Winkel macht es letztendlich dann aus. Und der Vers hier sagt, wir schauen in den Spiegel und sehen Jesus. Und wie kann das sein, da Jesus ja gar nicht mehr da ist bei uns? Der Paulus sagt, dieser Spiegel ist Gottes Wort. Aus dem Zusammenhang wird das ganz klar, auch von Vers 15 her, bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sie lesen das Alte Testament, verstehen Sie, es geht um das Lesen der Heiligen Schrift hier. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an wie in einem Spiegel. Da gibt's angeblich eine Ausgabe von der amerikanischen Verfassung. Wenn du die anschaust und jede Seite in einem bestimmten Winkel betrachtest, dann kannst du auf jeder Seite von dieser amerikanischen Verfassung die Konturen des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten sehen, von George Washington. Und genau so ist es mit der Bibel. Wenn wir da genau hinschauen, dann sehen wir auf jeder Seite die Konturen vom Herrn Jesus. In Lukas 24, als Jesus mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist, da heißt es, dann legt er ihnen die Schriften aus, alles, was sich auf ihn bezog. Jesus sagte, die Schriften sind es, die von mir reden. Ich kann Jesus nicht direkt sehen, aber ich sehe ihn in diesem Buch wie in einem Spiegel. Und wenn du das mit Anbetung und mit Ehrfurcht tust, dann gibt's Veränderung. Erst einmal Veränderung deines Denkens. Und dein verändertes Denken wird dann auch dein Leben verwandeln. So ist es Gottes Plan mit uns. Und ich denke mir, wir leben heute in einer Zeit, wo so viel Information eingestreut wird und so viel Zerstreuung. Ich merke das oft bei Jugendlichen, da stelle ich irgendwie eine Frage. Dann sagen sie, ja, das werde ich jetzt gleich mal bei Google ja fragen. Ne? Dann gibt man die Frage bei Google ein und man hat die Antworten. Man hat sofort Information. Information auf alle möglichen Fragen. Wir leben in einem Zeitalter der Information und das ist unser Schaden. Weil wir Menschen brauchen nicht mehr Information, wir brauchen mehr Konzentration. Und vor allem brauchen wir als Christen mehr Konzentration. Mehr Konzentration auf Jesus. Mehr mit ihm wieder alleine sein. Mehr ihn anschauen in seinem Wort. Mehr auf den Knien vor ihm liegen. Und dann verwandelt werden in sein Bild. Und dann laufen wir mit seinem Bild durch unser Dorf oder durch die Arbeit oder durch die Uni und Menschen sollen an uns ein verwandeltes Leben sehen. Die Menschen in deinem Dorf oder in deiner Stadt, die lesen vielleicht nicht die Bibel, aber sie sehen dich. Da hat einmal ein Missionar zum ersten Mal zu einer Gruppe von Menschen gesprochen, wo er da hingezogen ist, wo er dachte, die wissen noch gar nichts. Und er sagt ihnen das Evangelium klar und deutlich und erzählt ihnen von Jesus, wie er mit den Menschen mitfühlte, wie er sich um jeden Einzelnen gesorgt hat, wie er freundlich bemüht war, wie er sich um jeden Einzelnen nachgeht und wie er dann Wunder tut und wie er umherzieht und predigt. Und plötzlich merkt er, wie die Dorfbewohner anfangen, freudig zu nicken und zu schmunzeln. Und er denkt sich, ja, wisst ihr denn, wovon ich rede? Fragt er sie dann. Und sie sagen, ja, den Mann, von dem du erzählst, den kennen wir, der wohnt da oben auf dem Berg. Und was der Missionar nicht wusste, ist, dass schon ein anderer Missionar da war. Und dass der mit seinem Leben genau das ausstrahlte, was er von Jesus erzählt hat. Und sie dann sagen, ja, den kennen wir. Lernen andere Menschen Jesus kennen, wenn sie dir zuschauen? Wie du arbeitest, wie du mit deinem Ehepartner umgehst, mit deinen Kindern. Das ist der Plan Gottes mit deinem Leben. Wie ist es bei dir und bei mir? Warum ist es denn nicht so bei uns? Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt. Vielleicht liegt es an diesem Anschauen. Ich kann nicht oft genug betonen, wie unentbehrlich deine stille Zeit ist. Und ich weiß, wie leicht sich jeder von euch seine stille Zeit mit dem Herrn rauben lässt. Und ich weiß es deswegen, weil ich es aus meinem eigenen Leben kenne. So wie der Terstegen sagt, und damit möchte ich jetzt schließen, wir müssen sein wie die zarten Blumen, die der Sonne stille halten. Und für die Blumen ist das keine Pflicht, sondern für die Blumen ist das ein Genuss. Der Sonne stille halten ist für die Blumen ein Genuss. Den Herrn anschauen, ist es dein Genuss? Hab deine Lust am Herrn, sagt der Psalmist. Aber die Lust ist freiwillig, aber das Ergebnis ist dann zwangsläufig. Nämlich, du wirst verwandelt in sein Bild. Amen.